Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen bei Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven. Wir sind Emma und Davide und hosten diesen Podcast des Migration Lab Germany. Das Migration Lab ist Labor und Netzwerk von Kultur und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Zusammen mit vielen tollen Organisationen geht es uns nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern vielmehr wichtige Fragen zu stellen. Wir wollen die pädagogische und künstlerische Arbeit im Feld sichtbar und zugänglich machen, Ressourcen teilen und diese weiterentwickeln. In diesem Podcast gestalten wir gemeinsam mit unseren GästInnen einen Begegnungsraum für Austausch über widerständiges Handeln in der Migrationsgesellschaft. Hier geht es um Bündnisse, um Kampf, um Kreativität, um Kritik und vieles mehr.
Dazu haben wir heute in unserer ersten Episode Elona Becirai und Hiam Biari getroffen. Zwei Künstlerinnen, Aktivistinnen und Projektleiterinnen am Gorki-Theater in Berlin. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, ihr beiden.
Danke, ich freue mich.
Ja, erstmal Dankeschön auch, dass ich hier sein kann.
Bevor wir ins Gespräch gehen, würden wir euch gerne einmal kurz vorstellen. Elona, du bist Politikwissenschaftlerin und Lyrikerin. Du gestaltest Workshops zur Kontinuität rechter Gewalt in Deutschland und gibst Schreibworkshops zu Empowerment und Selbstermächtigung. In deinen Texten beschäftigst du dich mit Zugehörigkeit und Unzugehörigkeit, mit Migration, mit Krieg und Empowerment. Deine Texte kann man nicht nur auf deinem Instagram-Profil lesen, sondern unter anderem auch in deinem Gedichtband und Wir kamen jeden Sommer und in zahlreichen weiteren Sammelbänden.
Wir freuen uns sehr, dass du heute zu uns gekommen bist und wir heute mit dir ins Gespräch kommen können.
Danke.
Hier, du bist Performance-Künstlerin und politische Bildnerin. Du hast bereits in zahlreichen Theater- und Kunstprojekten mitgearbeitet, um hier nur einige zu nennen, am Ballhaus Ost, dem feministischen Performance-Kollektiv Shishi Pop oder dem Ich-Ich-Festival für neue anatolische Musik. In deiner Kunst und Arbeit ist dir ein interdisziplinärer Vermittlungsansatz wichtig. Genauso wie die kritische Auseinandersetzung mit politischem Gedenken und den Möglichkeiten würdevollen Erinnerns im Kontext rechter Kontinuitäten in Deutschland. Auch, dass du heute an unserem Gespräch teilnimmst, freut uns riesig. Schön, dass du da bist.
Hi.
Zusammen habt ihr beide die Projekte Weil wir nicht vergessen 2021 und Solange wir erinnern 2023 am Gorki in Berlin gestaltet.
Das Maxim Gorki Theater mit seiner theaterpädagogischen Abteilung Gorki X ist tatsächlich von Anbeginn des Migration Lab mit dabei. Und vielleicht für die Zuhörenden, die vom Gorki Theater noch nichts gehört haben, das Gorki Theater ist eines der ersten postmigrantischen Theater in Deutschland und widmet sich in seinen Produktionen aktuellen gesellschaftlichen, sozialen und auch politischen Debatten. Und insofern versucht es Gorki als Haus eben, sich an die ganze Stadt zu richten, unabhängig von Alter, Zugehörigkeit, Geburtsort oder Selbstidentifikation. Und dort habt ihr beide eben diese beiden Projekte gestaltet.
Und nicht nur, aber gerade auch darüber möchten wir heute mit euch ins Gespräch kommen.
Wir wollten euch gerne auch noch fragen, ob es einen Gegenstand gibt jeweils, der eben, wie vorhin schon gesagt, für eure Arbeit steht, für euch, je nachdem, was ihr mit uns teilen möchtet.
Mein Gegenstand, den ich mitbringe, ist diese Wasserkaraffe mit Filtersystem drin. Das heißt, damit ich dieses Wasser trinken kann, sieht es nicht so richtig, muss es erstmal in die obere Schicht von der Karaffe, da kommt das Wasser rein und dann kommt es in die richtige Karaffe, es wird so durchgefiltert. Dann tropft es halt da rein und dann kann man es trinken und dann ist es sauber und gut für dich. Und ich denke halt dabei auch so ein bisschen an Community Work und so Auch also an so vieles, also es hat so viel mit der Arbeit auch zu tun, weil alles ja erstmal durchsickern muss durch einen selber und durch den Körper und durch die Gedanken und auch so, auch in Communities, sage ich mal, weil für mich gibt es nicht die eine Community, sondern verschiedene Communities, muss man auch alles, was gesagt wird, was man mitbekommt, selber erstmal durch seinen eigenen Filter durchgehen lassen, weil ich sehe das ja auch voll oft, dass man Sachen einfach übernimmt, die andere Leute sagen, wenn man das Gefühl hat, ja, die Person muss recht haben, die ist ja Teil von meiner Community oder genau, oder auch, sagen wir mal, in Projektarbeit, dass quasi das Wasser, was unten in der Karaffe ist, nur da sein kann, weil durch den Filter die ganzen Gedanken, Gefühle und Aktionen der anderen Menschen auf der Welt und die im Projekt mitmachen, mit reinfließen. Vielleicht so. Das wäre mein Gegenstand.
Das klingt auch schon wieder wie ein eigenes Gedicht für sich. So.
Ja, ich habe auch was mitgebracht. Ich habe in letzter Zeit, war ich viel unterwegs in der Türkei und ich habe sehr viele Bilder gemacht und so eine kleine Mini-Ausstellung gehabt. Und in dieser Ausstellung gab es so ein Bild, was mich ein bisschen auch gerade jetzt an uns erinnert, Ilona, oder beziehungsweise an unsere Arbeit. Dieses Bild habe ich in Izmir gemacht und die Worte, die quasi auf die Wand gesprayt wurden, ich lese es einmal auf Türkisch vor und dann übersetze ich. Da steht... İnsanlara gözlerini feda etsin zaten kördü derler. Was so viel bedeutet wie, wenn die Menschen ihre Augen opfern würden, dann würden die sowieso sagen, dass sie blind sind. Dieser Satz hat mich sehr bewegt, weil ich auch sehr an dieses Verlernen als Praxis denken musste. Ich musste sehr daran denken, dass wir und ich und Ilona immer, wenn wir einen Klassenraum oder immer, wenn wir Jugendliche und junge Menschen begegnet sind und ihnen von der Kontinuität rechter Gewalt berichteten oder ihnen aufzeigten, guck mal, diese Erfahrungen, die du machst, die sind real. Du kannst, da gibt's ein Wort dafür und du kannst sie auch benennen. Und dass ab diesem Punkt eine Art von Erleuchtung bei der jungen Generation und auch bei den Kindern passiert, dass diese Erleuchtung ist wirklich eine der Gründe, weswegen ich diese Arbeit mache. Weil diese Erleuchtung habe ich, glaube ich, selber in meiner Kindheit gebraucht, ohne zu wissen, wie Ungerechtigkeit zu benennen ist, ohne zu wissen, was ist Rassismus, wie sieht Alltagsrassismus aus, was machen meine Eltern für Erfahrungen, welche Erfahrungen haben sie wohl damals gemacht. Deswegen hat der Satz mich so ein bisschen daran erinnert, wenn ich meine Augen opfern würde oder wenn ich sie abgeben würde und Leute mir sagen würden, sie sind trotzdem erblindet, dann heißt das so gut wie, ich habe die Erkenntnis noch nicht gehabt. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Erkenntnis unserer Gesellschaft oder unserer Politik und unserer Rassismen zu verstehen. Genau, das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter.
Ja, vielen Dank auch dafür, fürs Teilen. Ja.
Für uns ist es sehr spannend, mit euch beiden heute hier ins Gespräch zu kommen, weil tatsächlich ja auch eure Kollegialität und Freundinnenschaft quasi unüberspürbar ist und das ja ein Thema berührt, worüber wir uns im Migration Lab viele Gedanken machen. Wir fragen ja danach, welche Rolle spielen eigentlich Netzwerke und Allianzen in unserer politischen Bildungsarbeit und auch in den kreativen Interventionen, die wir gesellschaftlich vornehmen. Und wir fragen auch, was brauchen wir eigentlich für Netzwerke und Allianzen? Wie müssen diese eigentlich aussehen? Ich würde ganz gerne damit einsteigen und euch diese Frage einmal zuspielen. Welche Rolle spielen denn für euch Bündnisse und Freundinnenschaften in eurer Zusammenarbeit?
Ja, finde ich einen guten Punkt. Also weil hier und ich ja zum Beispiel auch, also ich sage immer, ich kann mir keine Projektarbeit mehr ohne hier vorstellen. Und es fühlt sich an, auch wie Verrat, wenn ich jemals was ohne hier machen sollte.
Ich weiß komplett, was sie meint.
Ja, und das ist so, ich kann
auch. Seid ihr da ganz monogam?
Ja, total, was das angeht. Genau, es ist anders, wenn man mit jemandem arbeitet, wo man auch so voll mal richtig schwach sein kann. Also wenn man auch einfach sagt, ich will alles hinwerfen, ich habe keinen Bock mehr und normalerweise bin immer ich das. Und hier ist dann immer die sagt, nein, Ilona, steh jetzt auf, wir müssen jetzt weitermachen. Und das ist so, es ist einfach anders, wenn man mit jemandem arbeitet. Es ist einfach anders, den man so liebt auch irgendwie als so, ne?
Ihr kanntet euch auch schon vorher vor dem Projekt, ne?
Ehrlich gesagt?
Ach krass,
also, okay, wow. Wir haben uns nicht gemocht. Weil wir nicht vergessen, war der Grund, weswegen wir uns kennengelernt haben.
No way. Ach, doch. Wie krass ist das denn?
Krass.
Und dann haben wir uns aber kennengelernt und sie hat dann gemerkt, wie ich eigentlich bin, dass ich ja ganz toll bin.
Bist du?
Nein, auch, aber ich habe halt auch, ich habe auch durch Hiam gemerkt, weil das war mein allererstes Projekt und ich habe auch nicht gewusst, dass man kollektiv so krasse Sachen machen kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel gemerkt, nach Hiam, ich möchte nie wieder alleine arbeiten. Also ich werde nicht mehr so ein Projekt alleine aufziehen, nie in meinem Leben mehr. Mhm. Und das ist ja auch voll das Learning, ne? Denn Institutionen möchten, dass irgendwelche migrantisierten Leute mit einer Migrationsgeschichte ihre Biografien aufarbeiten und das für sie präsentieren. Ja, dann aber bitte nur, wenn ihr gewährleisten könnt, dass ihr noch ein, zwei Personen mehr bezahlt und die Person nicht alleine mit dem Ballast lebt.
Nee, ich habe mich das auch gefragt, weil ich habe jetzt euer Stück, also den Mitschnitt von dem Stück nochmal geschaut. Und ihr eröffnet das ganze Jahr und erzählt so ein bisschen, wie der Prozess gelaufen ist. Und erzählt dann auch, dass ihr das innerhalb von 3 Monaten auf die Beine gestellt habt. Und ich bin total beeindruckt gewesen davon, was für eine intensive Arbeit es gewesen sein muss, weil einerseits natürlich auf der organisatorischen Ebene ist es mega viel zu tun gewesen, bestimmt auch einfach eine Gruppe zusammenzubringen und eine Art Gruppengefühl überhaupt zu erzeugen. War bestimmt auch viel Arbeit, kann ich mir vorstellen. Aber eben vor allen Dingen auch die emotionale Arbeit. Also sich mit diesen ganzen Themen auf der Ebene, mit der Intensität auseinanderzusetzen, habe ich mich auch gefragt, wie ihr da im Miteinander einfach einen Rahmen geschafft habt, der für euch gut war oder der für euch gepasst hat.
Weil wir nicht vergessen, bin ich am zweiten Part dazu gekommen. Ich muss schon sagen, als ich den Raum betreten habe das erste Mal und alle Projektteilnehmenden und Luna gesehen habe, habe ich schon auch gemerkt, okay, ich bin jetzt ein bisschen im Nachteil, weil die haben jetzt alle schon so eine Art von, die haben sich eine Community aufgebaut in diesem Raum, die kennen sich alle, die haben viel zusammen geweint, gelacht, wir haben vieles ausgetauscht und ich komme dann jetzt neu in den Raum rein, wo es jetzt um die Produktionsphase geht, mit jetzt vor allem jetzt diesen Theater- und Performance-Schwerpunkt und versuche das zu verkörperlichen, was sie jetzt irgendwie alles an Impulsen die letzten Wochen verspürt haben. Und das war auch schon, am Anfang hatte ich hatte glaube ich so, war sehr so im Kopf, am Overthinken, aber ich habe auch schnell einfach gemerkt, die Gruppe war so offen, die haben mich, ich war seit nach Tag 1 direkt, war ich so Teil der Gruppe.
Schon beim allerersten Kennenlerntreffen, und das war ja das Spannende, da sind schon die ersten Tränen geflossen. Also es war wirklich so, ich hatte so eine Übung gemacht, wo es um unseren Namen ging. Also wirklich so die Bedeutung unseres Namens, die richtige Schreibweise. Wer hat dir den Namen gegeben und was sind so die Erfahrungen mit deinem Namen? Und ich fand es schon ein bisschen krass, dass quasi am ersten Tag, wo die Leute sich noch gar nicht kannten, so ein Vertrauen schon herrschte, dass Leute sich getraut haben, also dass die einfach ihren Gefühlen so einen Raum gegeben haben und einfach geweint haben, wenn sie erzählt haben, so was für Probleme sie zum Beispiel mit ihrem Namen hatten. Und dann war ich so, krass, irgendwie, also ich war so, das ist doch eigentlich, redet man nicht darüber in Freundinnenschaften und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass nicht alle, die im Raum waren, so stable Friendships haben, mit BIPOC-Leuten auch, wo sie immer wieder, also wo sie sich nicht erklären müssen, sondern einfach immer die gleichen Leute haben. Und dieser Raum, das war ja jeden Montag von, ich glaube, 18 bis 21 Uhr. Das
wow, krass.
Ja, wow. Und es war wirklich so, dass die Leute, die sind ja auch alle freiwillig gekommen, da wurde ja keiner von bezahlt. Und für die war das wirklich wie so ein, wie damals in der Jugend, so ein Jugendtreff. Und es war wirklich so, die haben die ganze Woche sich drauf gefreut. Montag gehen wir ins Gorki und treffen uns alle wieder. Und am Anfang hatten wir auch noch gar keinen Druck, so wir müssten jetzt was entwickeln, sondern das war so ein, wir kommen erstmal zusammen und gucken, was sich ergibt. Und haben halt sehr schnell gemerkt, dass wir schon eine krasse Verbundenheit haben, alle miteinander. Nur dadurch, dass wir irgendwelche biografischen Sachen teilen. Und und das hat alleine schon die ganze Gruppe richtig krass gestärkt, würde ich sagen. Also das war dann noch am Ende so alles auf Augenhöhe. Also ich glaube, jetzt im Nachhinein hätte das Projekt auch vielleicht keine Projektleitung in dem Sinne gebraucht, sondern das war eher so ein, das war so unser Projekt, also alle waren irgendwie Projektdirectors.
Das, was ihr jetzt beschrieben habt, drückt sich eigentlich in dieser Eröffnung total stark aus. Wenn ich das teilen darf, es geht mir um diese Szene quasi oder abgedunkelten Bereich und schauen auf diesen Bildschirm, wo Zitate eingeblendet werden von den Überlebenden der verschiedenen rassistischen Anschläge, vor allem in den 90er Jahren in Mölln. Solingen. Und genau, Solingen auch, Rostock, Lichtenhagen. Und es werden dann diese Stimmen aus dem Off eingeblendet, die schon beeindruckend sind, to say the least. Und irgendwann hört quasi dann dieser Moment auf und dann stehen die Personen auf der Bühne auf und laufen so umher. Und ich habe so den Eindruck, man scheint sich körperlich zu spüren, aber man begegnet sich eigentlich nicht wirklich. Und jeder sucht irgendwie seinen eigenen Weg im Umgang damit, was im eigenen Körper steckt und passiert, so gefühlt. Und die Bandbreite dessen, was da ausgedrückt wird, hat mich krass beeindruckt. Weil gefühlt irgendwie alles da ist, von Verzweiflung, Wut, Orientierungslosigkeit, auch Gefühle von Ohnmacht, Überlastung, Überforderung, alles Mögliche. Und trotzdem aber in dieser Ambivalenz, dass auch die Kraft deutlich wird und die Stärke, die hinter der Wut steckt zum Beispiel. Also es ist total viel Energie da, die in den Raum gebracht wird. Und dann gibt es so zwei Schlüsselszenen für mich. Das eine ist, dass die Personen dann langsam quasi die Energie verlieren, so habe ich das verstanden, und auf den Boden sinken. Dann steht eine Person noch da und geht zu der anderen hin und umarmt sie von hinten, legt sich auf den Boden mit dazu und man hört sie noch leise weinen. Und es ist so eine Art Symbiose gefühlt, weil es findet quasi so ein gegenseitiger Schutz statt. Sie beschützt die Person am Boden, bekommt aber auch selbst irgendwie Schutz dadurch. Und das Krasse ist, dass dann in diesem Moment, in dem sie quasi eine Bindung eingegangen sind und eine Beziehung, diese Beziehung die anderen, die eigentlich schon kraftlos am Boden sind, wieder anzuziehen scheint und die, die sich dann vom Boden gehend mit letzter Kraft auf den Weg machen, in diese Beziehung mit den anderen hineinzugehen. Und dann stehen sie auf irgendwann, nachdem sie quasi sich gefunden haben, und sie stehen dann zu viert da in dieser Formation mit Blick nach außen, sind gemeinsam in so einem Rhythmus und scheinen sich gegenseitig zu schützen, während sie sich der Welt zuwenden. Und ich frage mich, wie sollte man in einer rassistischen Gesellschaft mit dem Ganzen umgehen, was man an Eindrücken in sich hat, wenn man solche Beziehungen nicht hätte?
Ja, danke. Ich finde das gerade auch so schön. Ich hoffe, Gänsehaut, wie du das die ganze Zeit beschrieben hast, weil es so eine Analyse ist von diesen Dings. Und ich habe diese ganzen Bilder auf einmal vor mir. Und ich weiß auch, das muss ich auch sagen, das allererste Mal, weil wir hatten ja diese Gruppierungen die ganze Zeit dann am Ende, also von so Film, das und das. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, was macht die Performance-Gruppe eigentlich?
Ja, okay.
So, und so sehr ich hier auch vertraut habe, ich kannte sie da noch nicht und ich wusste jetzt nicht, was kommt dabei raus. Und dann haben sie uns eingeladen zur Generalprobe, also quasi, wo wir als ganze Gruppe das anschauen sollten. Und ich krieg halt Gänsehaut und ich muss so mich gerade fassen, aber ich weiß noch ganz genau, wir waren in diesem Studioraum, nur wir, es war niemand da, außer wir. Hiam hat das Licht ausgemacht und als das Stück losging, also wirklich, alle haben geheult von unserem ganzen Projekt, alle, die da saßen, keiner kam klar. Das war dann wirklich so, am Ende, ich habe so durch den Raum geguckt und alle von uns, die im Publikum saßen, haben sich nur umarmt, lagen aneinander so, also quasi haben das dargestellt, was auch in der Performance passiert ist. Und ich dachte mir nur so, what the fuck, was haben die gemacht? Also ich fand es wirklich, ist eine der schönsten Sachen, die ich in meinem Leben sehen durfte. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch nie wieder danach sowas gesehen, was mich so mitgenommen hat. Weil, wie du sagst, man hat den ganzen Prozess auch vom Projekt mitbekommen. Nicht nur, also das, was in dieser Performance passiert ist, war ja einerseits der Prozess von sehr vielen Menschen nach Hanau. Dieses Orientierungslose, dieses, was mache ich jetzt, dieses, was hat es mit mir zu tun, rumlaufen, hastig sein, irgendwie auch nicht runterkommen wollen, um sich nicht damit zu befassen und sich zu beschäftigen. Und dann aber dieses echt Zusammenbrechen. Einfach, jeder hatte diesen Moment einmal, wo man so war, what the fuck, einfach so zusammengebrochen sein. Und dann aber auch diese ganze Community-Building, was sich nach Hanau auch gebildet hat teilweise, dass Leute zusammengekommen sind, bei der Migrantifa sich viel getan hat. Also deine Analyse hat eigentlich genau dargestellt, was erstens nach Hanau gesellschaftlich passiert ist bei uns, aber auch in unserem Projekt. Das war ja genau so, am Anfang komplett so, boah, NSU, boah, das ist ja krass, als wir gedacht haben. Es kamen immer mehr Sachen dazu, Hilflosigkeit, durchdrehen und dann aber sich aufbauen und mobilisieren.
Voll.
Ja, war voll schön auf jeden Fall darüber mal zu reden wieder, über diese Performance, weil das wirklich für mich die krasseste Performance ist. Echt auch hier nochmal an dich. Aber wie krass, also ja, was soll ich dazu sagen? Einfach heftig, wirklich.
Ey, Luna, ich schwöre, es wäre nichts möglich gewesen, wenn wir nicht zusammengekommen wären. Also wenn wir nicht, wenn diese Emotionen überhaupt gar keinen Ausdruck gefunden hätten. Du hast diesen Raum auch die ganze Zeit gehalten. Ich kam nur dazu und habe versucht zu helfen, aber...
Mhm.
Ja.
Es gibt so einen Punkt, an den würde ich total gerne nochmal anknüpfen, weil du das jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, hier mit dem Raum. Wie entstehen diese Räume eigentlich? Was brauchen diese Räume eigentlich, dass sie entstehen können?
Vieles hat ja auch einfach mit der eigenen biografischen Geschichte zu tun. Ich glaube, wenn du eine Begegnung schaffst, die jeden persönlich berührt, weil er sich selber darin sieht, dann passiert es automatisch, dass jemand sich öffnet. Und ich glaube, wenn der Raum erstmal ohne wirklich Voraussetzungen zu legen so anfängt, und das war auch wirklich 80% der ganzen Zeit haben wir eigentlich gesprochen und 20% haben wir produziert. Und diese 80% haben wir auch gegeben. Also damit meine ich, um diesen Raum überhaupt entstehen zu lassen, musst du auch deine eigenen Ziele als jetzt Projektleiterin, die jetzt ein Projekt am Ende als Ziel voraussetzen für das Projekt, beiseite stellen, weil du musst irgendwie versuchen, dich anzupassen, was die Personen, die gerade mitmachen, auch brauchen. Von dir und von dem Raum. Mhm. Und sobald es dazu kam, dass zum Beispiel Gedanken, Texte, Geschichten, es war ja fast schon so wie tagebuchartig, wir haben uns getroffen und schon direkt am Morgen, Leute, ich muss euch erzählen, was letzte Woche mir auf der Straße passiert ist. Und es ist halt, das war so direkt unser Einstieg. Ich muss euch erzählen, was das passiert. Es war so ein bisschen so eine große Therapiestunde, Runde, aber gleichzeitig haben wir manchmal auch versucht, so Worte zu finden. Und ich glaube, unsere Verbindung, weil wir unmittelbar miteinander verbunden sind, weil wir ähnliche Erfahrungen machen, haben diesen Raum geprägt.
Ja, und ich glaube auch einfach nur Zeit. Also ich glaube, so Leute, also Institutionen, die bestimmte Ergebnisse am Ende haben wollen oder ein Projekt auf die Beine stellen wollen, müssen sich halt auch immer wirklich das sehr ernst nehmen, dass die Teilnehmer an Zeit brauchen. Das alles, diese ganze Vertrautheit, das braucht einfach ganz viel Zeit. So, und ich glaube, das nicht zu unterschätzen, weil hier mal gut erklärt, wir haben 80% der Zeit nichts gemacht, außer zu reden und auszuhandeln und zu verstehen und zu lernen. Und nur 20% der Zeit haben wir produziert, weil es viel wichtiger war, bevor wir etwas produzieren, zu verstehen, wo stehen wir, was wollen wir, was brauchen die anderen im Raum und wie können wir all diese Bedürfnisse zu einem Produkt verbinden. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man auch irgendwie sich selber auch sagen können, man wird nie einen Safe Space kreieren können, sondern nur einen Safer Space, also ein Ort, wo es sicherer ist als woanders. Also nicht alle Menschen mit Migrationsgeschichte haben die gleichen Sachen erlebt und dass man da so ein bisschen, auf alle irgendwie achtet und Leute im Raum hat, die auch auf andere achten.
Ja, das hast du gesagt.
Ich möchte direkt irgendwie 1000 Fragen stellen. Das ist so ein guter Anknüpfungspunkt auch wieder. Also eine spannende Frage in dem Kontext finde ich, welche Wissensbestände sind denn für euch und eure Arbeit wichtig? Von welchen Wissensbeständen ist eure Arbeit getragen?
Also ich glaube, vor allem in dem Projekt, weil wir nicht vergessen, da haben wir sehr oft den Begriff oder die Begrifflichkeit verwendet, migrantisch situiertes Wissen. Und dieser Begriff ist geprägt durch Ayşe Gülüç unter anderem. Und sie hatte auch ganz interessante Texte dazu. Migrantisch situiertes Wissen bedeutet eigentlich nur, dass es Wissen ist, was besteht quasi alleine nur dadurch, dass man eine migrantische Geschichte hat. Alleine das macht einen schon zu einem Experten in gewisserlei Hinsicht. Weil wenn wir zum Beispiel schauen auf den NSU-Komplex und dass eben Jahrzehnte, die Familien schon sehr, sehr lange, bevor das Trio sich selbst enttarnt hat, wussten die Familien oder konnten es sehr gut einschätzen, dass es eine rechtsextremistisch motivierte Anschlagsserie war. Nur hat der Staat, die Ermittlungsbehörden, die PolizistInnen haben eben den Betroffenen nicht geglaubt, sondern haben diese sogar kriminalisiert. Also haben von Anfang an das so geframed, türkeistämmige Person, kurdische Person, weist ja ein bisschen darauf hin, Clan-Kriminalität, ich meine, die Ermittlungsbehörden, obwohl die Familienangehörigen gesagt haben, vor ein paar Wochen haben hier Nazis vandaliert im Dönerladen von meinem Vater, sind die trotzdem in die Türkei geflogen und haben dort Leute aus dem Dorf der Familie befragt, weil sie nämlich Familienmachenschaften da irgendwie hintergesehen haben. Hätte man aber von Anfang an auf die allerersten Opfer und ihre Hinterbliebenen gehört, hätte man ja sehr, sehr früh schon verstehen können, dass Nazis dahinter stecken, die das gemacht haben, Neonazis, die eben noch viel mehr geplant haben. Und vielleicht hätte man, oder mit großer Wahrscheinlichkeit, hätte man die anderen Opfer retten können, wenn man früh genug auf eben migrantische Personen gehört hätte. Mhm. Es gibt ja auch diesen Banner, kein zehntes Opfer.
Ja. Das war ja die Demonstration, die organisiert wurde von Halit Yozgats Familie. Und da haben sich ja auch unter anderem viele Betroffene das erste Mal begegnet, unter anderem auch die Kinder von Enver Şimşek. Und halt die Eltern von Halit Yozgat und ich glaube die Familie von Mehmet Kubaschik ist auch da gewesen. Gamze Kubaschik war auch dort, genau. Also das war am 11. Juni, wenn ich mich jetzt nicht erinnere, kurz nach dem Tod von Halit Yozgat. Er ist im April gestorben. Und die Demonstration gab es, glaube ich, im Juni. Das muss man sich auch mal vorstellen, 2 Monate nach dem Tod seines eigenen Kindes dann eine Demonstration in Kassel zu organisieren. Und dass viele, dass ab dem Punkt 2006 die alle betroffenen Familienangehörigen des NSU sich da schon solidarisierten und meinten, okay, komm, wir müssen zusammenkommen, ich sehe eine Kontinuität, wir müssen diese Kontinuität aufzeigen. Das war, also für mich selbst ist immer noch so schockierend. Und
ja, und dass eben alleine dieser Akt von den Familien, die zusammenkommen, alleine der Akt des Zusammenkommens ist ja schon ein Beweis dafür, dass deren Wissen viel weiter war als das von eben Ermittlungsbehörden.
Je mehr wir diese Arbeit machen und wir uns auch mit Erinnerungskulturen in Deutschland beschäftigen, desto mehr realisiere ich diese Art von, immer noch Deutschland als Erinnerungsmeister. Dass Deutschland sich selber so hinstellt, ist einfach so eine Heuchlerei. Und ich will und ich appelliere hier auch nochmal an den Punkt, wirklich noch darauf hinzuweisen, diese Arbeit von den Betroffenen und von den Angehörigen hat mich als Jugendliche ja auch sensibilisiert und aufgeklärt. Wenn nicht Semra Ertan oder Mahim auch in der Mobilisierung oder aktivistischen Szene Stimme bekommen hätten, wenn die Betroffenen und Angehörigen nicht publizierten und ihre Texte nicht weiterverbreiteten, wie hätten wir migrantische Menschen verstehen sollen, dass es da eine Kontinuität gibt, dass wir Teil von Communities sind, die sich in Deutschland befindet?
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mich voll erinnert an ein Zitat von Susan Arndt, die sich ja auch viel mit Nichtwissen und Nichtwahrnehmen sozusagen beschäftigt hat durch die Dominanzgesellschaft. Und eben schreibt, es handelt sich nicht einfach nur um ein passives Nichtwissen. Vielmehr ist dieses Nichtwahrnehmen von Rassismus ein aktiver Prozess des Verleugnens, der durch das weiße Privileg, sich mit Rassismus nicht auseinandersetzen zu müssen, gleichermaßen ermöglicht wie abgesichert wird. Es scheint immer so, es geht nicht um Schuldzuweisungen, aber es scheint immer so unschuldig, wenn es dazu kommt, so wie, das haben wir gar nicht mitgekriegt oder als wäre es tatsächlich was Passives sozusagen, was mir so widerfährt. Ich habe nichts davon mitgekriegt.
Ich finde, das sieht man ja auch. Schauen wir mal auf die Medienberichterstattung in den 70er, 80er, 90ern, die dazu geführt hat, indem man zum Beispiel bei der Bild-Zeitung oder beim Spiegel sowas geschrieben hat wie türkische Ghettos in Deutschland, das Boot ist voll oder wie viel kann Deutschland tragen. Mit diesen Schlagzeilen hat man Leute mobilisiert, aus der Mitte der Gesellschaft auch, migrantisch gelesene Menschen anzugreifen. Rostock-Hoyerswerda oder hier Rostock-Lichtenhagen, sorry, und Hoyerswerda, dass da Leute tagelang mit Steinen und Molotow-Cocktails Gastarbeiter, Vertragsarbeiterheime angezündet haben. Das ist ja alles ein Produkt auch der Medien und auch der Politik, die das zulässt. Der Spiegel hat ein Cover, wo unser Bundeskanzler im großen Stil, also das ganze Bild einrahmt mit seinem Gesicht und dann steht da, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Oder eben auch, ich habe letztens auch ein Cover gesehen, wo drauf stand, die Agro-Araber oder die Juden, wen wollen wir halten? Und ich mir so denke, wow, was für eine Dehumanisierung. Also solche Titel, die gefährden ja total Menschen, die nicht als deutsch gelesen werden. Eben wie du gerade gesagt hast, sich der Verantwortung entziehen. wie krass sich so Medien oder Menschen, die diese Medien konsumieren, sich der Verantwortung entziehen oder sagen, boah, übertreibt man nicht, ist nur ein Cover. Ja, aber diese Cover, das macht total viel bei der Mitte der Gesellschaft auch. Ne? Ja.
Ich muss auch sagen, dass irgendwie Deutschland auch nicht aus seinen Fehlern gelernt hat. Also vor allem in dieser Zeit wieder zu diese Titeln zu sehen, also diese Überschriften.
Ja.
Und nachdem das Trio sich enttarnt hat, nachdem NSU, nachdem Hanau. Und trotzdem sehen wir diese Titel und wir reden darüber und die Betroffenen reden darüber, über Hetze, über Stigmatisierung, über Rassismus. Mhm. Und wir sehen diese Titel und denken, was hat Deutschland jetzt verändert?
Mhm. Das ist wirklich eine Frage. Das ist so das Bare Minimum. Mach einfach nicht solche Titel.
Mach Bare Minimum. Genau. Provozier nicht, versuch nicht irgendwelche Stigmatas wieder aufzulegen, versuch nicht irgendein Feindbild zu kreieren. Und also das rassistische Klima ist einfach so heftig aktuell und ich weiß gar nicht mehr, wie oft sollen wir uns wiederholen? Wie können wir eine Veränderung, eine utopische Veränderung, jetzt ist alles für mich utopisch geworden, ehrlich gesagt. Ja. Es sind Momente wie diese, wo uns unsere Politik erinnert, ich sehe euch nicht oder ich respektiere euch nicht und ich respektiere eure Arbeit nicht.
Ja. Ich frage mich gerade, also so aus so einer kritischen aus einer machtkritischen Perspektive, wie kriegen wir es sozusagen hin, dass wir da als Gesellschaft Verantwortung übernehmen?
Also Deutschland sagt ja immer so, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Also jedenfalls hat es in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland und so weiter. Aber es wird halt eben in der Geschichtserzählung gar nicht deutlich, dass es stimmt. Also so wie ich hier eben meinte, es sind immer die gleichen Sachen, die im Geschichtsunterricht irgendwie behandelt werden. Aber es wird nicht behandelt, was hat das alles mit uns heute zu tun. Und ich glaube, der erste Schritt wäre, eins anzuerkennen, dass ohne Migration Deutschland in dem Land, in dem wir heute leben, so wie Deutschland jetzt gerade ist, nicht existieren würde. Das ist immer das, was ich in meinen Workshops auch, weil ich Schreibworkshops auch in Schulen gerade richtig viel gebe und mein Schwerpunkt auch so die Gastarbeitererzählung ist. Und die Aufgaben, die Schreibaufgaben, die ich auch den weißen SchülerInnen mitgebe, die keine Migrationsgeschichte haben, ist immer so, in was für einem Deutschland willst du leben? Und dass die Leute wirklich verstehen, erstens, also als Einleitung in meine Schreibworkshops gebe ich immer einen geschichtlichen Hintergrund zu Gastarbeiterinnenschaft. Also quasi, wie hat die Gastarbeit Deutschland geprägt? Das waren nicht nur 5, 6 Leute, die hergekommen sind und ein bisschen hier mitgeholfen haben, sondern Deutschland als so reiches Land, wie es heute ist, so wie wir wirklich jetzt gerade leben, in diesem Wohlstand, den ich so betiteln würde, das würde nie existieren ohne deine migrantischen Nachbarn oder die Vorfahren deiner migrantischen Nachbarn. Und da nochmal so zu checken, jetzt, wo ich lebe, lebe ich nur wegen migrantischen Menschen eigentlich. Und ich glaube, dann checkt man erst, was hat Migration mit mir zu tun? Also, und dadurch, dass Leute, das ist halt immer so, egal in welchem Bereich, erst wenn Leute irgendwie eine eigene Betroffenheit entwickeln zu einem Thema, erst dann können sie so richtig, also meistens, wacher werden, sich auch zu engagieren oder zu mobilisieren. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Irgendwie Deutschland kann ohne Migration nicht mehr gedacht werden. Es gibt kein davor. Auch dieses ganze, boah, Deutschland war mal so und so. Nee, auch vor der Gastarbeitergeschichte gab es andere Probleme hier in Deutschland. Eben den Holocaust, der bis heute verständlicherweise und auch richtig behandelt wird immer wieder und weiter an die Generation getragen werden muss. Aber eben auch mit dem Punkt, was hat das mit mir zu tun? Also, dass man nicht in Geschichtsunterricht reingeht und sagt, es war mal, sondern wo liegt meine Verantwortung heute?
Es gibt, ich habe die ganze Zeit dieses Zitat im Kopf von Freundeskreis, den Song von 97, leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, und das fängt mit dem Intro an, viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören, Geschichte, 4 langweilige Stunden in der Schule oder was immer ohne einen passiert. Und dann fängt Max Herre an, ich glaube mit seinem Geburtsjahr, glaube ich, darüber zu sprechen, zu rappen, was eigentlich die Geschichte für eine gegenwärtige Bedeutung auch hat. Und ich glaube, wenn man mit einem anderen Geschichtsbegriff arbeitet, kommt man auch genau, also ist es genau dieser Schlüssel, den ihr eigentlich beschreibt, zu sagen, Geschichte ist eben nicht nur das, was vielleicht 3000 Jahre her ist oder 2000 Jahre oder auch nur 150, sondern es ist vor allen Dingen auch das, was unsere Gegenwart vor kurzem auch schon geprägt hat und deswegen eben auch eine Erinnerungskultur erforderlich macht, die jüngste deutsche Geschichte mit innen begriffen hat. Also eben zum Beispiel die verschiedenen Migrationserfahrungen von Menschen oder eben auch die rassistischen Anschläge in Deutschland. Ja.
Mir ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, ich will irgendwann mal in einen Unterricht reingehen können oder in eine Klasse reingehen können, in dem ich einmal unsere Kontinuitätrechtergewalt thematisiere und einmal sagen kann, okay, und was sind unsere Rassismen, die wir auch von unseren biografischen Verbundenheiten unserer Familien mitgebracht haben und wie haben die auch unsere linken Räume und aktivistische Räume beeinflusst. Deswegen sehe ich auch ein starkes Potenzial gerade, eigentlich in unserer Gesellschaft in Deutschland nochmal mehr zu denken, nochmal weiter zu denken, was Erinnerungskultur angeht. Weil wir könnten in Deutschland, weil wir diese krasse Vielfalt an Menschen einfach unmittelbar in unserer Umgebung haben, so viel mehr verändern, so viel mehr schenken.
Oh Mann, vielen, vielen Dank euch beiden für dieses unglaublich tolle Gespräch. Es ist so beeindruckend, wie viel, wie ihr uns teilhabt lassen an irgendwie euren Gedanken, euren Gefühlen und da auch uns das Vertrauen geschenkt habt. Vielen Dank dafür.
Ich bin euch auch wirklich von Herzen dankbar für den Austausch und ich schätze das ungemein, mit euch in so ein Gespräch gegangen zu sein, dass ihr das auch möglich gemacht habt. Ich sage euch auch wirklich von Herzen danke für eure tolle Arbeit.
Danke.
Schön, dass wir gesprochen haben miteinander.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns natürlich über euer Feedback. Hört doch gern wieder rein, empfehlt uns weiter oder gebt uns einen Daumen hoch. Alle Infos zu unseren GästInnen sowie zum Migration Lab findet ihr wie gewohnt in den Shownotes.